Wie gehe ich mit einer Frau ins Bett? Wann fühlt die sich angepimmelt von mir? Super schwieriges Thema. Ja. Hey, jetzt gehst du aber zu weit. Ich habe da was über Feminismus gelesen und ich habe eine Freundin hat mal erzählt, boah, da war ich mit dem, zum One-Night-Stand war ich mit dem im Bett und da haut er mir auf die Arschbacke. Und ich so, ja und jetzt? Ja, jetzt geht's noch. Ich so, ja, Entschuldigung, ich hau voll gerne auf Arschbacken. Aber das ist doch keine toxische Männlichkeit. Warnung.
Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrungen und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwurz.
Ganz wichtig. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. When it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Weißt du eigentlich, dass ich den kompletten Text und das komplette Lied mitrappen kann?
Ja.
Also,
so verzweifelt okay. Bist du.
Ja, ich glaube, das hat durchaus mit Ego-Gewichse zu tun. Oh, wie cool
I
ist es denn?
The way.
Ja. Wie cool ist es denn, wenn eine Frau so einen Eminem-Text mitsingen kann? Mitrappen kann?
Naja, das sind deine männlichen Anteile. Ja. Ungefähr 95% deiner Persönlichkeit.
Ja.
Ich war ja völlig irritiert, als der Nils damals gesagt hat, sein einziger Männercoach, den er hat, bist du. Und ich so, fuck.
So gut, so gut.
Jetzt kommt's raus. Ja,
ja, hey, ich stehe da schon immer zu. Also große männliche Anteile sind auf jeden Fall schon immer da.
Ja.
Ja, ich war in der Karaoke war letzten Freitag mit Besuch, der am Wochenende hier war. Und da haben welche Love the Way You Lie performt. Und ich war so, boah. Echt schade, weil die haben das richtig zerrissen. Also es war komplett Offbeat und überhaupt.
Ja,
und,
ja. Oh Jesus. Naja. Wir waren ja auch in Berlin, auch in einer Karaoke-Bar. Und ich hab, glaube ich, meine weibliche Seite raushängen lassen. Ich habe richtig krank performt. Frag die Leute. Aber die anderen, die waren teilweise, naja. Weißt du, die Männer, wenn sie irgendwas mit Ästhetik machen müssen, wie so Holzklötze.
Ja.
I love the way you lie.
Ah, du bist ja auch ein filigraner Schwan.
Ich bin auch so eine Diva, oder?
Ja, ja. Du hast schon eine Diva in dir. So wie ich den Busfahrer Ralle in mir habe, hast du eine Diva in dir?
Ja, ich habe die Diva. Weißt du, Zahnseide und Augenbrauen zupfen.
Genau. Diva, ich habe noch nie Zahnseide besessen und ich habe mir einmal die Augenbrauen gezupft in meinem Leben.
Hey Mann, das ist wirklich wichtig, ich sag's euch.
Okay. Ja.
Aber über Männer, wir haben ja uns überlegt und ich glaube, ich habe auch ein, zwei Leuten eine E-Mail beantwortet, deshalb auch hier die Warning, diese Tipps für Männer und so, wie sie Zahnseide benutzen und sich die Augenbrauen zupfen, das machen wir nächste Woche. Ich habe es ein paar Leuten diese Woche versprochen, deshalb ist eine Programmänderung. Nächste Woche Männergesundheit bei Dr. Jones. Ich erzähle euch alles aus dem Sack, was ich so weiß zum Thema Männlichkeit, Selbstbewusstsein, Sex, größeren Penis, länger durchhalten, mehr spritzen.
Ja, also das bedeutet, unsere 30. Folge, ein Jubiläum sondergleichen, wird eine ausschließliche Männerfolge. Da sind wir gleich beim Thema. Da sind wir gleich beim Thema. Dominanzspielchen in Zeiten des Feminismus. Was ist da los?
Jesus Christ, was ist da los? Wer hat das vorgeschlagen?
Wer hat das vorgeschlagen? Also ich kann nicht mit in diesem Entscheidungsprozess gewesen sein. Oh nein, alles gut.
Welcher weiblicher Mann wollte das wissen? Oder andersrum?
Ja, also tatsächlich, Thema ist Dominanzspielchen in Zeiten des Feminismus. Vorgeschlagen von Julian aus seiner wundervollen, glorreichen Mail irgendwann vor einigen Wochen. Und wir wussten immer, dieses Thema wird kommen. Wir sind uns der Gefahr und dem Gefahrenpotenzial, was in diesem Thema steckt, bewusst. Und vielleicht kommt es ganz anders, als wir denken. Und wir sind einfach voll d'accord mit allem, was kommt.
Bereitest du dich schon auf Krieg des Sexes 2 vor?
Ja, schon. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, letzte Folge hatte das Potenzial, Krieg des Sex 2 zu werden. Und ich glaube, wir haben einfach unsere Kommunikation miteinander, unsere Kommunikation miteinander hat sich ein bisschen geändert. Und deswegen war da durchaus Spannung drin, aber die ist nicht eskaliert. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja. Ich meine, ist normal, wenn zwei Leute ihre Wahrheit sprechen, ist es nie die Wahrheit der anderen. Und das hat immer Potenzial. Und wir haben ja gelernt, was ich mitgenommen habe aus Berlin, ist auch, du kannst nicht streiten, wenn du in deiner Welt bleibst. Und ich glaube, wir sind einfach besser geworden, zu sagen, hey, das ist meine Welt, oh, interessant, deine ist ja voll scheiße, meine stimmt immer noch und deine stimmt auch.
Ja, ich glaube auch. Ja, so eine gewisse Grundtoleranz.
Warum da noch Zement drüber gießen und dann die Front versteifen, für was?
Ja, so ist es. Okay.
Und truth be told, nach solchen Aussagen, wenn man Teile davon mitnimmt, also zumindest in meiner Welt, über die Zeit hinweg, muss ich dann meistens so, fick die Jackson hatte recht. So, weißt du? Ist dann immer so ein Verdauungsprozess der Wahrheiten.
Ja. Ja.
Also, wir sind mitten im Thema. Erzähl doch mal deinen Dominanzscheiß im Feminismus.
Hä? Nein. Ja, also ich muss sagen, für mich ist es, also das klingt plakativ nach einem großen Thema und sobald ich mich frage, was sich unter diesen großen Worten befindet, da wird es schon tricky für mich, weil ich weiß nicht, ich kenne halt auch voll viele Frauen, die dominant im Bett sind, die gerne mal dominant im Bett sind, Paare, die sich abwechseln. Für mich persönlich ist das ein total relevantes Thema. Ich stehe mega drauf, dominant im Bett zu sein, auch wenn ich quantitativ häufiger devot bin. Und es ist für mich immer ein Spiel und ich glaube, darin liegt tatsächlich die Krux dieser Frage. Weil die E-Mail wurde gesendet von jemandem, für den dieses Thema in meiner Welt kein Spiel ist, sondern eine Einstellung und ein Zwang, von dem er sich tatsächlich gerne lösen würde, glaube ich, zumindest anteilig, und das aber noch nicht kann.
Kannst du es benennen, den Zwang? Um was geht es da genau? Ach so. Also er wäre gerne dominant, aber hält sich zurück, weil er glaubt, die Feministinnen, die gehen dann auf die Barrikaden.
Nein, er kann keinen Sex haben, der nicht dominant ist.
Ach so.
Ja, also Sex spricht ihn dann an, wenn er extrem dominant oder aggressiv dabei sein kann. Vergewaltigungsspielchen sind mega seins. Und es ist für ihn eine schwierige Situation, mit Frauen in Kontakt zu kommen, wenn er noch nicht weiß, dass die darauf stehen, weil er weiß, so Blümchensex kommt für ihn gar nicht erst in Frage. Das heißt, es ist schon eine starke Limitierung in diesem Bereich. Und das ist ihm voll bewusst, glaube ich, und er geht da auch ziemlich thematisch rein. Nur da ist halt die Fragestellung ist halt interessant, weil wenn man schreibt, Dominanzspielchen in Zeiten des Feminismus, ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht viel von weiblicher Dominanz auf dem Schirm hatte, sondern eher seine eigene Situation gespiegelt hat.
Ich höre da was anderes raus.
Was hörst du
raus? Ich höre das, was ich gerade gesagt habe. Er hat keinen dominanten Sex und dieses Ding, das ist eine sehr persönliche Frage, weil ich würde dazu sagen, das ist eine sexuelle Stilbildung, das ist dein Problem und nicht das Problem der Welt oder der Feministen. Und sein Problem ist, er würde gerne dominanter mit Frauen sein und ist sich dem bewusst, dass der Feminismus dafür sorgt, dass die Frauen dagegenhalten können und er nicht seinen sexuellen Stilbildung kriegt.
Ja, stimmt.
Und damit hat er wahrscheinlich ein Problem.
Ja, genau. Weil
also ich würde die gerne ohrfeigen, aber was, wenn die Feministin ist und sagt, du Wichser, was ist das für ein Macho-Scheiß?
Ja, schon. Also weißt du? An der Oberfläche ist das wahrscheinlich genau das Problem. Also de facto ein Beispiel dafür. Ja, es ist halt interessant. Also ich glaube, die Krux liegt im Wort Spiel.
Ja.
Sprechen wir hier von einem Spielchen? Ist das hier ein Rollenspiel, in das sich beide konsenstechnisch begeben, also mit Einverständnis? Oder ist das etwas, was darüber hinausgeht? Weil für mich, ich bin ja generell, also ich mache ja Frauenpersönlichkeitsentwicklungsworkshops und so weiter und ich bin total für das Sein stärken, unabhängig vom Geschlechter stärken. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich oft mit Feminismus, also mit diesem Begriff, nicht ganz einhergehe und dass ich Gleichberechtigung, Gleichstellung mehr mag, unabhängig von irgendwelchen Geschlechterausprägungen und so weiter und so fort. Und dass ich auch oft so eine bin, die sagt, ach komm, jetzt übertreib nicht. Zum Beispiel, ich habe vorgestern einen Status gepostet von einer Freundin von mir und habe darüber geschrieben, Aho Sister. Also dieser Sanskrit-Yoga-hawaiianische Yaman-Zuspruch. So.
Ja, ja, ja.
Und da schreibt mir eine Person, die ich kenne, also die ich so über Social Media kenne und die sich viel mit Frauenthemen und so auseinandersetzt und sonstiges. Für Frauen heißt das Ahi oder Ahi. Und ich bin so. Und
Ahi!
Ahi! Und so einen Tag
vor... Das O war viel zu hart, ey.
Ja, oder wenn es Ahey ist, ich weiß es nicht so genau. Also ich kenne ein Lied, was...
Doch.
Ja, ja. Und auf jeden Fall, auf Facebook habe ich vor ein paar Tagen ein Video geteilt, wo es so darum ging, Geschlechtertrennen aufheben, anstatt weiter immer wieder in diese Rollen reinzuschlüpfen, versuchen reinzupassen und so weiter und so fort. Und da schreibt sie drunter, ich bin voll bei dir. Und in dem Moment schreibt sie so, das heißt für Frauen Ahey. Und ich war so, ja, danke. Und wenn ich dieses Wort Aho google, dann kommt nichts, was an ein Geschlecht gebunden ist. Und ich würde diese Trennung voll ungern weiter aufbauen. Und in solchen Fällen denke ich mir echt so, Facepalm, wirklich. Feminismus, Facepalm.
Das ist, also, weißt du, das einzige Problem, was ich mit dem Feminismus habe, ich finde, ich liebe alle Frauen, ihr habt die Berechtigung, gleichgestellt zu sein. Ich finde, jeder sollte die Gleichberechtigung zumindest der Chancengleichheit haben. Was nicht unbedingt die Gleichberechtigung im Ergebnis ist, aus meiner Sicht, kann man auch drüber diskutieren. Was ich glaube, was das große Problem bei der generellen Geschlechterdiskussion, egal ob Männlichkeit oder Weiblichkeit geworden ist, dass jede Situation eine Lücke auflässt, damit jemand sich fühlen kann, als wäre seine Grenze verletzt worden. Du schreibst Aho Sister und die ganze Welt könnte sagen, ah cool, Aho Sister, wer hat da wohl ein Problem damit?
Ja.
Und es lässt so viel Spielraum, gerade weil dieses Thema so aufgegeilt ist, dass jemand sagt, hey, das ist aber das Männliche und nicht das Ahey.
Ja.
Und ich denke mir so, fick dich, du hast ein Problem und nicht die Welt.
Ja, genau so ist es.
Ja, du hast ein Interpretationsproblem und wahrscheinlich siehst du überall Probleme, wo keine sind.
Ja.
Und das ist so der Feministenfilter.
Ja. Also, und ich hab ja vor 2 Monaten oder wann war das? Ich weiß nicht mehr. So ein Teil aus einem Skript von meinem Blowjob-Workshop gepostet auf Facebook. So, das ist so in 10 Kapitel geteilt und es geht so darum, den perfekten Blowjob zu lernen und am Ende kommt raus, den perfekten Blowjob kannst du nicht lernen und keine Ahnung was und so. Und ein Teil davon ist so, heißt Schau mir in die Augen, Kleines. Und da geht es um Augenkontakt und Intimität und bei der Person sein. Das ist aber sehr provokativ geschrieben. Und da drunter posten irgendwie 5 oder 6 Frauen und dann nochmal 3 oder 4 in Privatnachrichten. Oh mein Gott, mega geil, wann bist du mit dem Workshop mal in der Nähe, ich find's voll cool, ich hab voll Bock drauf.
Yeah,
und dann posten darunter 4 Männer und irgendwie 2 per Privatnachricht, unter anderem der große Julian Wolf und sind so, das ist total sexistisch, was du machst, das ist total die falsche Richtung, in die du dich entwickelst. Und ich bin so, was für ein fucking Mansplaining ist das jetzt? Genau das, was du gerade sagst, wenn du Raum dafür lässt, also, dass Leute sich irgendwie aufregen können. Und die Reibung, die stattgefunden hat, war einfach nur an einem Satz, weil der erste Satz war irgendwie, wenn die Frau devot von unten nach oben dir in die Augen schaut oder wenn du dem Mann von unten nach oben in die Augen schaust und sagst, gefällt dir das, was ich mache? Das ist der Traum eines jeden Mannes. Und alle Männer, die so dachten, nö, das ist aber gar nicht mein Traum, sofort in die Tasten gehauen, so totales Ego-Gewichse von wegen, diese Frau will mir jetzt sagen, das war einfach dann nur eine Pauschalisierung.
Weißt du, ich glaube, der Fehler in dem Szenario entsteht aus 2 Richtungen. Das eine ist, die gehen von einer vertikalen Hierarchie aus. Einer steht über dir, die Frau steht unter mir. Und ich glaube, die Frauen, die sehen das aus einer horizontalen Beziehung und sagen, hey, was wir gerade machen, gefällt uns beiden. Es gibt keine Hierarchie.
Ja.
Und ich glaube, weißt du, diese ganze, und auch aus der Männer, ich meine, du weißt ja, ich mache Männer-Workshops, Männergruppen und so weiter, diese ganze scheiß Männerbewegung mit dieser künstlichen Achtsamkeit hat ein Problem, dass die ganzen Männer plötzlich denken, sie sind das Sprachrohr der Frauen. Wir sind als Männer nicht das Sprachrohr der Frauen. Die Frauen können selber für sich einstehen. Und wir brauchen Frauen nicht in Schutz nehmen, wenn es überhaupt in der Frauenwelt in der Hinsicht gar keine Hierarchie gibt von oben oder von unten, wer wem in die Augen und wie guckt und so weiter. Das ist genau das, du hast gerade gesagt, die Frauen waren alle cool damit, weil es irgendwie wahrscheinlich sie auch angeilt. Und es ist nicht der Job von den Männern, sie zu verteidigen, wo es keine Verteidigung gibt.
Ja, also der Job ist es auf jeden Fall nicht, wenn irgendjemand total im Thema ist, weil er sich irgendwie politisch total interessiert oder weil er eine Freundin hat, die von irgendwas, die da irgendwie voll mit drin ist und er sagt so, hey, ich möchte mich dafür auch einsetzen, weil es ist auch meine Leidenschaft, dann ist es okay. Weil im Endeffekt sind wir ja alle Menschen. Aber es ist wirklich, also ich bin voll bei dir, es ist niemals der Job. Das gilt in meiner Welt für alles. Ich finde, es finden sich immer genau die Menschen, die sich gerade für Nachhaltigkeit, für Veganismus, für Sexismus, für was weiß ich auch immer einsetzen. Und zwar immer die, die gerade die Leidenschaft dafür haben. Und alle anderen haben in der ganzen Gruppe sowieso keine Power und keine Stimme. Also sollte man auch nicht versuchen, andere zu konvertieren, weil die haben ihr eigenes Business. So, man kann nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen.
Hey, und du musst auch niemanden verteidigen, der nicht nach Hilfe fragt. Das ist auch diese Social Justice Warriors, die überall reingrätschen, wo es überhaupt keinen Konflikt gibt, finde ich, ist lächerlich. Ja, das ist wirklich lächerlich. Das ist männliche Dominanz umgekehrt.
Ja.
Ich begebe mich zu den Schwachen und ich verteidige als großer Held. Bullshit.
Also, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du mich heute Morgen auf Facebook verteidigt.
Nee, ich habe, weißt du was, ich habe dich nicht verteidigt.
Ich weiß.
Und ich dachte so, ich kommentiere nie auf Facebook.
Ah, krass.
Guck durch meine History, ich kommentiere nie. Und ich dachte so, du armer Wichser, ich kann dir wirklich helfen, bitte lies es.
Ja, das war, ja.
Weil so out of nowhere kommt so einer mit einer Keule von extrem gewählten Worten. Ich meine, da müsste jetzt jeder lesen, um was es da genau geht. Aber hat mich abgefuckt.
Ja, das war schon heavy.
Konnte ich nicht stehen lassen.
Nee. Okay, Dankeschön. Ich wertschätze es trotzdem.
Also im Sinn von hast du das Gefühl, ich habe dich verteidigt? Ja.
Ja, ich fand's schön zumindest. Es war ein schönes Gefühl. Okay.
Wichser.
Ja. Dominanzspielchen. Also gehen wir mal nochmal in das Thema Dominanzspielchen. Wir sind ja hier ein Sex-Podcast. Was heißt Dominanzspielchen? Was für dich ein Dominanzspielchen im Sex?
Also für mich ist ein Dominanzspiel, wenn zwei Leute sich treffen und beide ihre Rolle akzeptieren und einer ist der, der tut und der andere ist der, der dem getan wird.
Hm.
Das heißt, ich bin der Hengst, du bist die Stute. Ich bin der Peitscher, du bist der Arsch. ich bin das Seil, du bist die Gefesselte. Keine Ahnung. Ja, also wenn sich jemand willentlich dieser extremen Seite hingibt für eine Zeit lang, würde ich sagen, das ist ein Dominanzspielchen für mich.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, meistens ergibt sich das relativ natürlich. Also das sind ganz kleine Anzeichen. Ich erinnere mich an eine Ex-Freundin, die hat mich manchmal an den Stuhl gefesselt und hat gesagt, der Abend gehört mir. Und dann war ich so, okay, dann bin ich heute der Sklave. Und es war vollkommen okay für mich für die Zeit.
Ja.
Und an anderen Abenden war ich der Ficker und sie war die ans Bett gefesselt war. Und das sind für mich Dominanzspielchen.
Ja, so sehe ich das auch. Für mich ist das auch so. Und dennoch gibt es halt auch andere Dominanzkonstrukte, ne? Also ich habe zum Beispiel auf der Goldmarie hatten wir eine Frau, die eine ganz krasse Erfahrung gemacht hat, beziehungstechnisch, und die mit jemandem zusammen war und sich nicht daraus befreien konnte, weil sie eigene Geschichten mit sich selber hatte von einem Typen, der sehr dominant war und der sie ständig irgendwie, vergewaltigt hat und sie sich hat vergewaltigen lassen und sich damit selber vergewaltigt hat und sowas, ne? Und für den
Aber war das nur sexuell oder war das auch so der Lebensstil der zwei?
Es war auch der Lebensstil und es hat sich natürlich, also im Sex hat es sich sozusagen sehr symbolisch gezeigt, so kann man es glaube ich sagen.
Ja.
Und ich glaube, dass solche Konstrukte auch gar nicht mal allein sind. Also ich glaube, es gibt noch relativ viele Beziehungen, das ist jetzt einfach nur gerade mein eigenes Gefühl, wo genau diese Rollen gelebt werden und wo sich eine Frau unterordnet einem Mann, weil sie dem gefallen möchte, weil sie ihm geben möchte, was er braucht, obwohl es gar nicht im wirklichen Einverständnis ist. Wenn sie auf ihre Körperempfindung hören würde, würde sie eng machen anstatt weit. Und im gleichen Moment muss ich sagen, ich glaube, es geht auch genau andersrum, weil ich kann mir genug vorstellen und ich habe schon genug gesehen, Männer, die unter dem Pantoffel ihrer Frauen stehen und die zu Hause nichts zu melden haben und solche Geschichten. Und für mich, ich kann das wirklich, dieses Thema, kaum in den Kontext Feminismus packen, weil es für mich so geschlechterübergreifend ist.
Ja, ich finde, es gibt einen Unterschied, was du gerade beschrieben hast. Weißt du, das eine ist ja, ich glaube, es gibt viele Paare, die leben in so einem, ich nenne das Dominanzgefälle oder Hierarchiegefälle nennt man das eigentlich. Im sexuellen Kontext ist es temporär. Da geben wir uns die Rolle und sagen, für diese Stunde oder zwei ist das so und danach sind wieder ein anderes Konstrukt vielleicht. Dann gibt es eine Beziehung, die funktioniert auf, auf solchen Hierarchien und es ist gut so. Also keine Ahnung, ob die Mann der Anführer der Familie ist oder die Frau oder andersrum, dann funktioniert es. Und das Dritte ist, was du gerade beschrieben hast, wenn einer damit ein Problem hat.
Ja.
Aber dann, weißt du, wenn du ein Problem damit hast, kannst du ja was dran ändern oder kommunizieren und so weiter. Du bist ja nicht ein Opfer deiner Co-Abhängigkeit.
Nee, tatsächlich also nicht. Also das tut man sich ja dann selber
lange,
an.
Du bist so lange das Opfer deiner Co-Abhängigkeit, bis du es änderst. Tatsächlich.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Und ich glaube, und das ist so dieses Ding, ich glaube, du nennst es ja auch soziale Verträge. Wenn jemand im Hierarchiegefälle lebt, einen Widerstand hat und nichts ändert.
Ja.
Und dann bist du halt ein Opfer, aber das ist fast schon eine Entscheidung, ein Opfer zu sein tatsächlich.
Ja, das ist es durchaus.
Jetzt drehen die Feministen alle durch. Ne, was hat der gesagt?
Naja, die Männer ganz genauso, die können sich ja auch an die Nase fassen.
Oh Gott, wie viele Männer sind richtig krasse Opfer von Frauen.
Ja.
Ja.
Durchaus. Und im Endeffekt heißt es also, Menschen sind Opfer von Menschen.
Menschen sind Opfer von Menschen.
Gehen wir in schwule Beziehungen und gehen wir in lesbische Beziehungen, mit Sicherheit finden wir die gleichen Hierarchiegefälle hier und da.
Ja, ja. Und ich sag dir noch was, für alle Feministinnen, die glauben, dass die Männer die Bösen sind, also laut Statistik ist ungefähr 50-50 der Gewaltstraftaten in Beziehungen und in Familien und in Ehen. Männer und Frauen haben genau gleich viele Gewaltstraftaten.
Ah, krass,
die
echt?
Registriert sind, ja.
Boah, heftig. Hätte ich nicht eingeschätzt. Okay.
Doch, ist wirklich so. Ja, ja. Ist wirklich so.
Jetzt werden wir wieder Kommentare und Mails bekommen von, wie können Sie diese Statistik belegen? Wieso können Sie wieder mit sowas durch den Raum schmeißen und keine Quelle benennen?
Die kann ich aussuchen. Ich hab tatsächlich ein Buch dazu und ich kann das belegen.
Ah ja, ja, dann ist gut.
Und dann kommen die Feministen und sagen, ja, aber das sind nur die Eingetragenen, wo jemand Anzeige erstattet hat, aber was ist denn mit den ganzen Frauen, die sich nicht wehren können? I don't know, ja.
Durchaus.
Frauen, es ist schwierig, weil wenn Frauen in Ehen und Familien, glaube ich, haben Frauen ein Problem, dass sie sich oft selber sehr viel mehr beschränken, weil sie vielleicht diejenige sind, die das Kind gekriegt hat, mehr Verantwortungsgefühle gegenüber einem Kind hat und dadurch nicht so leicht gehen kann. Ich glaube, das ist ein Thema, warum viele dann irgendwie häusliche Gewalt ertragen und nicht zur Anzeige erstatten, weil das ziemlich viel Mut bedarf, den Schritt zu gehen und ja, ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang aus einem Werbekontext mit einem Frauenhaus zu tun gehabt tatsächlich. Und ich weiß, das ist ein großes Ding und die sind versteckt und da ist kein Name auf der Klingel und nichts, damit dieser Typ, dieser Gewalttäter in dem Moment die Familie oder die Frau nicht findet und so. Und das ist schon echt ein heavy Thema. Also
ja,
bitte versteht mich nicht als Shovi, der da drüber bügelt. Ich will nur sagen, es gibt auch viele Frauen, die Gewalt gegen Männer ausüben und aufgezeichnete Straftaten sind.
Ja, voll. Das ist zum Beispiel
nicht nur die Männer.
Das ist zum Beispiel voll, was ich bei unserem Fusion-Event, wofür die Goldmarie der erste Schritt ist, sozusagen sehe. Weil als wir auf der Goldmarie waren, von 21 Frauen, ich werde die Zahl jetzt nicht veröffentlichen, aber wie viele plötzlich mit Missbrauchsgeschichten kamen, über die sie vorher nicht gesprochen haben, war fucking ridiculous. Wirklich fucking ridiculous.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn wir das Pendant für Männer machen, da werden Geschichten bei rauskommen, die wir uns nicht vorstellen können. Und das ist echt...
Was sind da
verschlossene Türen passiert?
Ich bin da zurückhaltend in Gruppen, weil unser Gehirn ist tatsächlich fähig, auch weißt du, im Nachhinein so krass zu interpretieren und rationalisieren, dass jeder Zwischenfall plötzlich eine Straftat zur Straftat gemacht werden kann.
Ja, durchaus.
Es gab in den 70ern eine ganze Bewegung von Psychotherapeuten, die eigentlich, also kann ich auch belegen, die Frauen dazu überredet haben, durch ihre Gespräche Missbrauchsfälle zu konstruieren, die nie stattgefunden haben. Und dafür sind so viele Männer ins Gefängnis gegangen, zu Unrecht, dass ich vorsichtig bin, wenn es um geschlechterspezifische Gruppen geht, die plötzlich aus einem Impuls des Selbstmitleid heraus Dinge interpretieren, die nicht so waren. Da bin ich wirklich vorsichtig.
Ja, und gleichzeitig sind das Menschen, die eine Maske aufhaben oder die sich zeitweise Masken aufsetzen. Ja. Da sind wir auf diesem Workshop also durchaus von betroffen. Hatten wir so ein, zwei dabei. Und da wird das Wort nochmal auf eine Goldwaage gelegt. Aber für die anderen gilt das eher nicht. Und da ist es eher so eine Sache von Öffnen. Und gleichzeitig ist interessant, weil ein totales Problem entstanden ist von Frauen, die in dem Moment solches Leid nicht gefühlt haben, die mit ihren Gefühlen klarkommen mussten, weil sie nichts hatten, weil sie keine Geschichte hatten. So, was mache ich jetzt? Wie passe ich jetzt rein? Darf ich jetzt eine andere Frau trösten, wenn ich damit gar keine Erfahrung habe? Wieso ist mir das nie passiert? Ich armer Lucky Bastard. Also, was da für ein Ego-Gewichse zum Teil hochkommen kann, hatten wir auf der anderen Seite genauso.
Ja.
Ich wollte noch ein Thema, fand ich mega interessant, und zwar, ich kenne es aus der SM-Community, dass du hast vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, sowas gesagt wie, manchmal kommt es aus dem Sex heraus und dann ist es temporär und dann gibt es das in Beziehungsstrukturen, und zwar entweder im Konsens oder im Nicht-Konsens.
Ja, genau.
Und im SM ist es oftmals so, dass es eigentlich eine sexuelle Ausbildung ist oder ein sexueller Fetisch, zumindest denke ich das. Und um diesen Fetisch aber immer weiter zu intensivieren und ins Extrem zu ziehen, werden ursprünglich sexuelle Vorlieben oder Stilbildungen in eine 24-7-Beziehung gezogen, sodass am Ende wirklich ein komplettes Hierarchiegefälle von Meister und Sklave existiert. Ja, ja. Und ich frage mich, und das frage ich mich schon lange, und das war damals auch eins der Probleme, die ich mit der Community hatte, jedem das seine, vollkommen, bin ich voll Fan, und gleichzeitig, wie viele von diesen Beziehungskonstrukten beginnen mit einem sexuellen Experiment und enden in einer Beziehung, wo voll viele, also wo eigentlich keiner mehr d'accord mit ist und unterwerfen sich aber einfach, weil mittlerweile ist es Gewohnheit oder was auch immer.
Ich weiß nicht. Ja, es geht, also ich würde solche Fragen immer im Kontext von Lebensfähigkeit stellen. Also wenn er oder sie glücklich damit ist und normales, meine ich, ein geregeltes oder ein Konstrukt von dem Leben führen kann, das gut ist, so, also verdient sein Geld, hat seine Sicherheiten und so weiter. Why not? Aber andererseits, ja, ich glaube, da es gehört immer eine Balance dazu, und ich weiß nicht, ob das wirklich auf Dauer funktioniert, so eine fiktive SM-Welt um sich herum aufzubauen.
Naja, also wenn du genug Leute hast, die mit dir herum zusammen kreieren, dann passiert das durchaus. Also ich habe, als ich damals in die Welt kam, es war wie ein alternatives Universum. Eine Welt, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Okay. Und dann ist jeden Samstag der Stammtisch in einer anderen Stadt und man kann durchaus eine komplette Zeit damit verbringen und den Kontakt zur Vanilla World komplett verlieren. Das ist richtig möglich. Ja. Das ist echt heftig.
Naja, weißt du, es gibt Leute, die sind so in der Modellbauszene, die sehen überall nur noch Mini-Eisenbahnen.
Ja,
begeben sich in die Scheißwelt. Und ich denke mir so, na mein Gott, wenn dir das Kino gefällt, dann mach's halt.
Ja, eben. Wenn das Level ist, was du spielen möchtest, gönn dir.
Das sind extrem. Das sind extreme Beispiele. Aber hey, guck dir mal Modellbauliebhaber bei Eisenbahn an. Das sind Freaks. Dieses Leben willst du nicht leben.
Ja. Naja. Ja, voll.
Ja. Ich glaube, also das Einzige, was mir noch kam, so im Hinblick auf Julians Frage oder auf dieses Dominanz im Feminismus, ich bin ziemlich sicher, dass die Frage dahin geht, wie frei darf ich mich fühlen, ganz dominant zu sein, wenn ich Angst haben muss, dass die Frau irgendwie sich in ihren Grenzen verletzt fühlt.
Ja.
Und ich weiß aus Männergruppen, dass das eins der dominantesten Themen in Männer-Community, in Männergruppen überhaupt ist. Und es geht so weit, dass Männer mittlerweile, es gibt so zweiseitige Aussagen. Die Frauen behaupten, also viele Frauen, die ich kenne, sagen, hey, mich sprechen gar keine Männer mehr an. Und die Männer in Männergruppen sagen so, boah, sie wissen gar nicht, ob sie zu einer Frau hingehen dürfen, was sie dürfen, um überhaupt in Kontakt mit einer Frau zu kommen, ohne wie ein Creep oder wie ein aggressiver oder dominanter Mann zu wirken. Und das ist wirklich ein krasses Problem mit diesen ganzen, du hast mitbekommen, mit diese Edeka und diese Gillette-Werbung, die Männer so dumm und so klobig und dominant darstellt. Und das ist eine riesen Vernebelung, und die Männer in den Männer-Communities suchen wieder ihren Halt oder gewisse Regeln, was darf ich, was darf ich nicht, wie weit darf ich gehen und wie kann ich sicher gehen, dass ich keine Grenze verletze. Und das ist mit diesem Feminismus, Maskulinitätsthemen extrem schwer geworden. Und es ist nur das Ansprechen. Wenn ich jetzt überlege, wie kriege ich eine Frau ins Bett? Wie gehe ich mit einer Frau ins Bett? Wann fühlt die sich angepimmelt von mir? Super schwieriges Thema.
Ja.
Hey, jetzt gehst du aber zu weit. Ich habe da was über Feminismus gelesen. Und ich habe eine Freundin hat mal erzählt, boah, da war ich mit dem, so ein One-Night-Stand, war ich mit dem im Bett, und da haut er mir auf die Arschbacke. Und ich so, ja, und jetzt? Ja, jetzt geht's noch. Ich so, ja, Entschuldigung, ich hau voll gerne auf Arschbacken. Aber das ist doch keine toxische Männlichkeit. Oder doch?
Nö, ja, also kann halt sein, dass eine Frau einem Mann auf den Arsch legt und der keinen Bock drauf hat und sie das auch einfach so macht. Ja. Ne? Und also man lernt halt, ne?
Ja, also, aber muss ich dann gleich komplett eskalieren und die Hölle heraufbeschwören, weil mir jemand auf den Arsch gehauen hat?
Ja, ist sicher noch ihre Melodramatik damit drin gewesen, wa?
Genau, ja. Aber das ist genau die Angst, glaube ich, die in der Frage drinsteckt. Wie dominant darf ich sein, ohne Grenzen zu verletzen? Und das ist echt eine heftige Diskussion.
Jetzt weiß ich, dass das für dich auch ein Thema ist. Hast du mal eine Erfahrung gemacht? Also hast du mal wirklich de facto eine Erfahrung gemacht, wo du so zu weit gegangen bist und die Frau dir suggeriert hat, hey, nee, das war jetzt too much?
Ein, zweimal bestimmt. Und ich habe das Gegenteil erlebt. Also ich habe beide Seiten erlebt und es kann unangenehm sein. Und ich überlege gerade, ich war vor 2 oder 3 Jahren auf Bali und in so einem Surfcamp und da habe ich eine Niederländerin kennengelernt und die war halt steil auf mich und kam irgendwann in mein Zimmer und hat mich also halb vergewaltigt tatsächlich. Jetzt fragst du dich, wie kann das gehen? Also du musst einen Steifen kriegen und den reinstecken. Ja, okay, aber sie hat mich... Also
ja, wir haben angefangen, ich verstehe es, ich habe auch schon vergewaltigt.
Wir haben angefangen zu vögeln und out of nowhere, plötzlich fängt die mich an zu würgen. Und zwar so krank, dass ich echt dachte, die Frau will mich umbringen. Und ich dachte so, what the fuck? Ist da los? Und das war halb vorbei dann, weil es wurde eigentlich fast schon zum Faustkampf. Dann habe ich sie zurückgewürgt und dann war das so voll die Katastrophe. Oh,
voll der Hate-Fuck.
Also richtiger Hate-Fuck, aber ich fand es nicht geil. Also mein kleiner Freund fand es auch nicht geil.
Oh ja, okay.
Und natürlich könnte ich jetzt rausgehen und ich könnte einen Blogartikel schreiben, wie toxischer Feminismus mich gefickt hat. Aber ey, am Ende, mein Gott, it is what it is. Das war ihr scheiß sexuelle Stilbildung. Das hat sie gebraucht und ich habe es nicht gebraucht.
Ja.
Aber ich, weißt du, und das ist so dieses Ding, ey, ich werfe jetzt deshalb nicht der ganzen Frauengemeinschaft vor, dass ihr alle Männer vergewaltigt. Und ich hatte auch schon Fälle, wo ich einer Frau, mit Ohrfeigen habe ich mich zurückgehalten, aber so auf den Arsch hauen oder mal ein bisschen am Hals fassen. Ein, zwei Situationen, da haben die Frauen gedacht, ich will sie irgendwie umbringen, weil ich sie am Hals, also ohne zu würgen, so den Hals angefasst habe.
Einmal dachte, schön mit Nase zu halten und an den Hals packen. 120 Euro, Mann, du sollst doch keinen kalt machen. Da muss ich mal kurz KIZ zitieren, um meinen Status aufrechtzuerhalten.
Ganz viele Frauen haben das geliebt und sind richtig drauf abgegangen. Ja, und zwei nicht. Ja, who cares? Und jetzt bin ich ein toxischer Mann oder was? Nee, bin ich nicht. Sorry.
Nee, nein.
Das ist ein Grenzspiel und ich versuch's. So. Und wenn du deine Grenze verletzt siehst, dann sag's mir.
Ja.
Aber geh nicht mit mir ins Bett und fühl dich, bevor irgendwas passiert, schon verletzt, weil es ein Mann ist, der mit dir im Bett ist. Weißt du? Oh, der macht bestimmt schlimmes Zeug. Toxische Maskulinität. Bullshit. Sex ist immer eine Grenzverhandlung.
Ja, ist es auch. Stimmt.
Und wir treffen uns in der Mitte und einer steckt dem anderen und das ist eine Grenzverhandlung. Punkt.
Ja. Und gerade weil Kommunikation da so ein tricky Thing ist.
Ja, ja. Und, weißt du, die Grenze, die Schwierigkeit liegt darin, du willst ja Sex nicht totlabern.
Ja, genau, deswegen.
Ich hab keinen Bock, eine Stunde lang über das Wheel of Consent zu reden, dass ich weiß, was ich darf und wo es zu weit geht.
Ja.
Das ist auch so eine Krankheit von so einer New Age-Bewegung, die sagt, wir müssen uns so kaputt kommunizieren, dass überhaupt kein Erlebnis mehr stattfindet. Ja. Ist auch scheiße.
Und in meiner Welt liegt das halt daran, dass ganz viel Sex ohne Achtsamkeit passiert, weil wenn ich meine Grenze stecken kann und du kannst meine Grenze wahren, dann brauchen wir keine Worte. Dann finden wir das in Berührung und sonstigem komplett. Wir können das in der Energie spüren, wann es gut ist und wann es nicht gut ist. Aber ganz viel Sex findet halt außerhalb dieser Range statt. Also weiß ich selber, weil ich den ewig lang gehabt habe.
Ja, ich glaube, also da gebe ich dir recht. Und es liegt vielleicht auch daran, das liegt vielleicht auch am Kontakt, den wir haben, bevor wir Sex haben.
Ja.
Vertraue ich dir? Haben wir das Gefühl, wir sind ehrlich? Habe ich insgeheim das Gefühl, du bist jetzt schon unehrlich und im Bett beweist du es mir auch noch?
Ja, will ich mich dir zeigen oder will ich mich so sehr wie möglich verschließen? Und dann sind wir nämlich alle, also nicht im Sinne von Männern, sondern dann sind wir alle richtig klobig und zwar so klobig, dass wir nicht feinfühlig genug sind für die Achtsamkeit, dass wir das dann wirklich in plakative Worte packen müssen und am besten noch einen Vertrag unterschreiben, so das darf gemacht werden und das nicht.
Und tötet jede Form von Spannung.
Ja, außer im SM, aber dafür musst du dann musst dann stehen so, hey, mit Elektrospielzeug bitte nicht in meinem Anus spielen. Oder bitte nicht ein Stab in mein Penisloch reinstecken und in meinen Arsch und die beiden dann über Spannung miteinander verbinden. Das geht mir dann zu weit. Ja. Dann ist wieder Spannung drin. Also wortwörtlich.
Ja, ja. Ja, ist ein krasses Thema. Ich glaube, wir haben jetzt uns ziemlich viele Lover und Hater eingefangen.
Ja, ich glaube auch. Ich bin gespannt. Haut auch raus, was ihr dazu denkt. Wann habt ihr uns gehasst? Wann habt ihr uns geliebt?
Übrigens, wo seid ihr mit uns d'accord? Lasst uns die Krankendiskussion auf Facebook weiterführen, oder? Kann man auch mal sagen. Wir haben ja eine Facebook-Seite. Und weil sich ja auf Facebook jeder frei fühlt, seine Meinung platt zu treten, macht's doch da.
Ja, voll. Also wir haben jetzt eine Rein und Raus der Sexperimente-Podcast-Facebook-Seite. Könnt ihr easy finden, easy liken. Besucherbeiträge sind freigeschaltet. Also gönnt euch, das ist jetzt euer Forum. Da könnt ihr euch austoben. Yes. Und hin und wieder schalten wir uns vielleicht mal mit rein.
Ja. Und ich schreibe heute so ein richtig krankes Statement über Feminismus rein. Dann warte ich mal drauf, wie die Leute sich zerreißen in der Mitte.
Ja, sehr gut.
Da habe ich jetzt mega Bock drauf.
Bei der Gelegenheit würde ich voll gerne was sagen, weil die meisten von euch, einige von euch, folgen uns ja bereits auf Instagram oder auf Facebook oder sonstiges, lang noch nicht genug. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, insbesondere weil mittlerweile nicht mehr nur Podcast-Infos und oh, wann kommt die neue Folge raus, sondern wir haben jetzt exklusiven Patreon-Content hochgeladen. Es hat sich noch nie mehr gelohnt zu investieren, Freunde. Wir haben jetzt die ersten Patreon-Inhalte. Da habe ich zum Beispiel bisher hochgeladen, wie Jones und ich uns kennengelernt haben. Die Geschichte ist sogar für Jones neu. Also ja, selbst er muss bezahlen. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört?
Nee, aber ja, werde ich tun.
Ja. Und mein Sextalk im Baumarkt, wo der Angestellte mir geholfen hat, meinen Cockblocker zu bauen, der nicht schlecht gestaunt hat. Und solche Sachen, da wird jetzt demnächst was hochgeladen. Das heißt, auch das werden wir bei Facebook und bei Instagram teilen. Und darüber hinaus hatten wir einige Besucher auf unserer neuen Website, reinundraus.com,
oder? Jesus! Oh ja, wir sind explodiert eigentlich.
Ja.
Also wir haben von 0 auf 30.000 plötzlich 100 Leute jeden Tag auf der Website, obwohl da gar nicht so viel draufsteht. Aber es gibt ein paar mehr Infos über uns und es gibt so ein paar Dinge, die wir noch nicht verraten haben.
Ja.
Aber das ist heißer Scheiß und so limitiert, dass wenn wir es hier einmal aussprechen würden, um was es sich genau handelt, dann wären wir für die nächsten 10 Jahre overbooked.
Ja, also de facto haben wir letzte Woche nichts anderes gesagt, als geht mal auf die Website und da gibt es eine Überraschung. Und danach sind also unsere Website...
Und die Semmeln waren schon halb verkauft, sozusagen.
Und die Semmeln sind schon halb verkauft. Das heißt, wer jetzt noch nicht drauf war, jetzt ist eure Gelegenheit. Wer darüber hinaus informiert bleiben möchte, Instagram und Facebook-Leute, weil die Plätze gehen schnell weg und ihr wollt Teil sein. Ihr wollt einfach Teil sein.
Yeah, yeah. Mehr sagen wir nicht dazu.
Nee, mehr dazu nächste Woche.
Behind the scenes gibt's behind the scenes.
Ja.
Geil.
Ey, vielleicht machen wir was für unsere Patreon-Leute, dass wir denen jetzt schon davon erzählen.
Ja, ist eine gute Idee.
Dann können die sich einen Platz sichern. Das macht doch Sinn, oder?
Ja, 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 ja. Patreon-Leute, macht die Ohren spitz. Es gibt später mehr dazu.
Okay, cool. So, cool. Haben wir das... Sexperimente?
Das haben wir gut breit getreten.
Das haben wir gut gemacht jetzt, ne?
Das haben wir gut breit getreten. Ja, lass uns über Sexperimente reden. es wird Zeit für Achterbahn. Und wir dachten uns so, Mensch, haut mal raus, Leute. Wir haben auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und haben euch gefragt so, hey, was gebt uns die Rübe. Was sollen wir durchleiden, durchleben? Was soll das nächste Sexperiment sein? Und wir haben eine ganze Armada. Also ich habe eine ganze Armada gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle vorlesen oder ob wir nur unsere Top 3 vorlesen. Glaube,
ja, lass die Top 3 nehmen,
kleine,
oder?
Wir haben schon eine kleine Auswahl.
Ja, haben schon eine gute Vorauswahl getroffen.
Aber ich glaube, du hast die Auswahl schon so definiert, dass du sie einfach aussprichst, weil ich bin hier im Dschungel der Antworten unserer Story.
Ach so, ja, warte, du hast es mir per Screenshot geschickt, also easy peasy.
Sexperimente auf den Tisch.
Sexperimente auf dem Tisch, da sind wir schon beim ersten. Und zwar ist es Objektsexualität, hat der Robert uns geschickt. Habt Sex mit einem Gegenstand. Also kann durchaus auf dem Tisch stattfinden.
er nennt es Objektsexualität.
Objektsexualität, ja.
Was?
Also.
Ich habe sofort an so eine blöde Melone gedacht. Und denke mir so, Mann, den Staubsauger, den habe ich vor 20 Jahren, habe ich das mal gemacht, aber jetzt, ey.
Ja.
Was gibt's da noch?
Ich liebe so Plushie-Porn. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Unterart von Furry-Porn.
Oh no.
Also sich irgendwelche Stofftiere schnappen und dann ein Loch reinmachen.
Der
und
arme Delfin.
Dann den armen kleinen Simba ficken. Und dann voll, oh Simba, Simba. Oder das Einhorn von hinten nehmen. Und wenn ich einen Schwanz hätte, dann wäre das auf jeden Fall, was ich machen würde.
Ja. Yeah. Komisch, dass dieser Vorschlag von dem Mann kommt. Ja, dieser fucking Piephahn, der an uns dranhängt. Weißt du, unser Leben lang wollen wir dieses Ding irgendwo reinstecken, wo es warm und feucht ist. Unglaublich.
Also als Frau war mein erster Gedanke daran, irgendeine Form von Humping. Also sich an irgendwas reiben. Es gibt einen guten Porno auf xnxx.com, das ist eine Compilation, also ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Pornos, der geht so eine halbe Stunde und der heißt Girls Humping Corners and Edges. Also Frauen reiben sich an Ecken und Kanten und dann siehst du so Frauen, die es sich mit dem Bettpfosten selber machen oder an der Tischkante oder am Waschbecken oder keine Ahnung was und sich da einfach dran reiben. Und ich finde, es muss ein gewisses Level an sexueller Neediness überschritten sein, damit du ein Video von dieser Aktion machst. Und dadurch sind die Frauen dann auch immer so richtig schön rattig und stöhnen sich einen ab. Dementsprechend gutes Video. Also, ich weiß tatsächlich nicht, ob sowas bei mir funktioniert, weil meine Vagina ist, was sowas angeht, relativ filigran. Aber zum Test würde ich es gerne ausprobieren.
Aha.
Ja.
Okay, also das Experiment erlaubt auf jeden Fall. Eins der drei, aus denen wir auswählen, würde ich sagen.
Ja, genau. Dann Platz 2. macht eine Telefonsex-Session.
Das ist so geil.
Ich find's ganz schlimm.
Du findest es scheiße?
Nein, ich find's so gut, geil. Aber ich find's also schon wieder so far out of my comfort zone.
Echt?
Ja, ich habe noch nie Telefonsex. Also, wie gesagt, mein Telefonsex sieht so aus, dass ich Audioaufnahmen voraufnehme und die dann rüberschicke und so tue, als wären sie aktuell.
Alles klar. Worum geht's da? Um die Live-Geschichte, dass du antwortest
ja,
auf?
Ja, dass ich antworte. Wie soll ich mich meiner Lust hingeben und gleichzeitig eine Konversation führen? Und mit wem? Also, weiß ich nicht. Nils und ich sind gerade in einem weird place, was unsere Sexualität angeht. Wir entdecken uns gerade. Ich würde uns das ungern zumuten, jetzt so ein Out-of-System-Sprung zu machen. Und gleichzeitig mit wem anders, wie soll ich mich jemandem denn so öffnen und so, boah.
Was heißt öffnen? Du bist ja, das ist ja wie ein Coaching, weißt du? Du antwortest ja nur auf, hi, was hast du für ein Höschen an? Keine Ahnung. Wir machen eine Tombola draus, wir kennen den gar nicht. Wird ein Rein- und Raushörer, der darf sich dann um 20 Uhr irgendwie seinen kleinen Pornobunker einrichten und dann darf er sich drauf einen runterholen, mit dir zu telefonieren.
Oh Gott.
Und du gibst dir halt vorher eine Rolle. Also, weißt du, Domina Jackson oder die kleine Pissschlampe oder so. Und ich bin der Lederlutz oder so.
Oh Gott, ja, ich glaube, eine Rolle wird es einfacher machen. Eine Rolle wird es einfacher machen, aber gleichzeitig wird eine Rolle es auch dann zu sehr vereinfachen. Also wenn ich mich in eine devote Haltung begebe, dann wäre es nicht mehr out of my comfort zone. Dann müsste ich voll das Rollen. Mir geht es darum, mich selbst zu zeigen, weil die Art von Sex, die ich aktuell habe, ist halt nicht im Rollenspiel und ist nicht in der Fantasie, sondern ist so voll intim und keine Ahnung was. Mhm. Und weil das gerade mein Tune ist, ist das voll die Herausforderung für mich. Also ich würde vielleicht dann das so machen. Boah, ich weiß nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall ein sehr forderndes Experiment für mich.
Okay, na gut, Nummer 2. Telefonsex.
Telefonsex. Ich habe das so oft schon in Filmen gesehen, bei American Pie oder sonstiges. Ja. Das ist so voll das Standardding. Aber für mich war es nie da. Für mich war es noch nie Standard.
Ich habe auch noch nie. Ich habe diese Telefonsex-Werbung früher geliebt auf deutschem Sportfernsehen. Aber nur, weil es keine Pornos gab. Aber ich habe da nie angerufen.
485 4646.
Komisch, jeder kennt diese fucking Werbung. Und weißt du, dass sie läuft, die Werbung, heißt, dass es erfolgreich ist.
Ja, oh, geile Schlampen machen es dir um Mitternacht.
Ja, ich fand immer, ja, hol dir die lauwarme Liebe auf dem Parkhaus-Klo. Lauwarme Liebe.
Geil. Ich hab's mir als Kind. Als es noch keine Pornos für mich gab und ich noch keinen Internetanschluss hatte und bei meiner Mutter gewohnt habe, habe ich es mir auf dem Teletext selbst besorgt. Auf Teletext-Anzeigen.
Ja, das kenne ich.
Ja, Dito. Geil.
Dito. Ja, wenn man affin ist für Sprache und Worte und Fantasie im Kopf, kannst du dir auf jeden Scheiß einen runterholen.
Ja, so ist es. Okay. Ja. Also gut, Sexverhalten Nummer 3. Sex mit Kopfhörern und Musik. Es ist von El Töll, selbstverständlich. Mhm. Also wer mitbekommen hat in unserem Instagram Live, der weiß, dass El Töll am Start ist. Die ist fleißige Zuhörerin und ein Treffen mit Jones steht noch aus. Und
ach, stimmt.
Ja, ich glaube, eine Mail wurde auch geschrieben. Ne? Hast du die gesehen?
Oh, El Töll, wir kommen uns näher.
Der Kaffee, okay, ich glaube, der Kaffee steht bereit oder so, steht im Betreff.
Alles klar.
Naja. Okay, also drittes Sexperiment. Sex mit Kopfhörern und Musik, um den Hörsinn auszuschalten und keine externen Geräusche zu vernehmen.
Das ist krass.
Ja, ich finde es sehr sinnlich.
Aha.
Ich finde die Idee sehr gut. Ich würde die erhöhen mit Augen verbinden, sodass man voll aufs Fühlen angewiesen ist.
Ja, das bin ich. Ja. Wir hatten das schon öfter. Das war schon ein, zweimal auf dem Tisch irgendwie.
Das kam schon ein paar Mal.
Okay,
ne?
Sinnesentzug und nur wirklich der Sex zählt. Ich finde es extrem spannend.
Ja, also das letzte Mal, wo wir sowas Ähnliches hatten, war ja, wo wir uns fesseln lassen sollten. Und da hatte ich ja dann auch Oropax drin und Augenbinde, aber da musste ich mit mir machen lassen und das ist in meiner Welt eine ganz andere
Ja, Welt. Ja, das ist anders. Ich würde sogar so weit gehen, was wäre das für ein geiles Experiment, wenn einer Klassik und der andere Heavy Metal hört.
Ja, okay.
Ja, okay, es wird schief gehen, also es wird schräg sein auf jeden Fall.
Ja.
Aber spannend.
Ja.
Oder mehrere Sessions. Einmal ist es Klassik, einmal ist es Metal oder so. Gucken, wie äußerer Umstand den inneren Zustand beeinflusst. Ja. Definitiv, kann ich dir jetzt schon sagen, was das Ergebnis ungefähr sein könnte.
Also ich bin zurzeit so eine Gefühlspussy. Das heißt, für mich würde so voll langsame und leise Musik laufen. Und tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Experiment gesehen habe, also im ersten Moment war ich so, oh, da muss ich ja Sex haben, das heißt, dann ist was mit meiner Challenge, weil die läuft ja alles noch, auch wenn ich nicht so viel davon berichte. Und dann müssten Nils und ich ja jetzt Sex haben und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich glaube, dass das eine interessante Hilfestellung wäre für uns beide, also für Nils und mich, jetzt in diesen fühlenden, intimen Sex zu kommen und gleichzeitig die Schablonen abzulegen von dem Sex, den wir bisher gehabt haben. Einfach aufgrund der Außenstimuli,
so,
die den Rahmen setzt.
Fokus auf einen Sinneskanal oder auf zwei vielleicht.
Genau, richtig.
Und spüren und schmecken oder riechen, keine Ahnung.
Ja, genau. Also wäre für mich auf jeden Fall förderlich, glaube ich, wäre ganz schön vielleicht.
Wie werden wir uns jetzt da einig? Ich will unbedingt der Lederlutz sein, aber...
Der Lederlutz,
Lederlutz ledert einen ab. Ja, ich finde, mich macht das Experiment mit dem, also Sinne verstärken bzw. entziehen, finde ich mega cool. Habe ich Bock drauf.
Wir können uns auch für beide entscheiden und eins zuerst und das andere danach. Haben wir schon ein paar Mal gemacht, weil das ist wirklich... Mal, ja. Ich meine, wir hatten ja jetzt eine Auswahl von was, irgendwie 10 Vorschlägen oder so.
Ja, ja.
Und da haben wir ja jetzt wirklich die Top 3 rausgesucht. Das heißt, das sind ja schon qualitativ echt hochwertige coole Experimente. Ich finde auch das mit dem Objekt, also das ist jetzt, das catcht mich nicht emotional, weil ich nicht verliebt bin in mein Löwenstofftier. Aber aber experimenttechnisch finde ich es ganz interessant.
Ja. Ja, ich bin zwiegespalten. Es liegt daran, dass wir vor kurzem ja diese Bauhaustour gemacht haben. Und ich habe mir ein fucking Objekt gebaut, in das ich reingevögelt habe. Ich bin mir da schon vorgekommen wie so ein, wie der letzte Bauarbeiter mit seinem Abflussrohr.
Ja.
Dementsprechend ist es jetzt nicht die Pole Position in meinem Kopf.
Ja, nee, die Pole Position ist bei mir auf jeden Fall nicht. Es ist bei mir auch auf Platz 3. Aber das Interessante an Objektsexualität ist, in meiner Welt muss eine Affinität zum Objekt bestehen, damit es richtige Objektsexualität ist.
Ja. Es kann auch sein, weißt du, was weiß denn ich, vielleicht kaufe ich mir einen kleinen Stofftieraffe und plötzlich geht mir voll einer ab.
Ja.
Kann
oder
das sein.
Oder wir rufen den Flussbettficker aus den ersten Folgen nochmal an und fragen ihn, wo das beste Flussbett sich befindet.
Wo das glitschigste Moos wächst.
Genau.
Ja, ist gar nicht so schlecht. Nee. Ja, Objekt ist nicht gleich Stofftier, muss man ja auch mal sagen.
Ja. Nee, das kann ganz viel sein. Es kann auch, wenn du Bock hast auf so Foodsex, gibt ja ganz viele Leute, die mega einen abgehen, sich irgendwelche Gurken und Bananen und wie Wassermelonen und so. Das war noch nie meins. Und es gibt ja Leute, die das besonders anziehend finden.
Okay, lassen Sie mal, also ich würde es als Nummer 3 jetzt mal ausklammern.
Ja, ist für mich auch.
Und ich finde, die anderen zwei, die sind auch ein Paar, mehr oder weniger, weil eines ist sehr auf deine Sinne und das andere ist sehr auf dein Gehirngewichse und auf Fantasie. Und vielleicht, oh, weißt du, ja, was ich meine?
Das ist voll das Kontrastprogramm.
Das eine ist ja mehr in dich rein und das andere ist weiter von dir weg wahrscheinlich. Und das ist ein ziemlich gutes Kontrastprogramm.
Finde ich auch. Wobei ich mich frage, ob man das Telefonding nicht in dich rein machen kann. Weil was passiert, wenn man beim Telefonsex plötzlich keinen hohen Redeanteil hat, sondern wirklich einfach nur miteinander erlebt und versucht, die Energie des anderen zu spüren und so das Stöhnen hin und wieder wahrzunehmen?
Dann stimmt. Es muss keine Performance sein. Es kann gut sein, dass du... Du kannst ja auch deine Wahrnehmung beobachten tatsächlich, ja.
Also genau.
Wir könnten ja genauso sagen, boah, das hat mich angeturnt und so hat sich's angefühlt. Ja.
Es gibt wieder eine ordentliche Flexibilität. Also ich glaube, bei beiden Sexperimenten könnten wir wieder, ohne uns abzusprechen, am Ende verschiedene Ausprägungen haben. Ja.
Ja. Und es gibt Bandbreite. Es geht nur darum, was machen wir als erstes.
Okay. Hast du einen Favoriten für zuerst? Weil mir ist es wurscht.
Ich glaube, das Telefonding fällt mir zeitlich leichter, schneller.
Okay.
Weißt du, was ich meine?
Gut, also lassen wir jetzt rein und raus.
Ich muss ja wieder eine Feministin finden, die sich dann so unglaublich von mir vögeln lässt, ohne ihre... Ja.
Ich glaube, El Töll wäre bei Telefonsex, würde sich durchaus bei dir bewerben.
Ja, Leute, ja, schreibt uns bitte. Wer Lust hat... die Jackson und Männer finden ist so ein Fingerschnipp und ich muss wieder kämpfen. Welche sie hat Bock? Wir losen eine von denen aus, die sich meldet.
Ja, gerne.
Und dann machen wir ein kleines Date aus und dann gibt es richtig Telefonsex.
Ja. Wo sollen die sich melden? Per Mail oder per Instagram? Was ist in dem
Instagram
Zusammenhang? Instagram, ne?
Schreibt uns per Instagram. rein_und_raus ist unser Profile. Schreibt uns eine Nachricht und dann können wir auslosen.
Ja, Bewerbung an Jones und an mich. Ab dafür.
Oder ihr könnt, oder www.reinundraus.com, ganz unten auf der Startseite ist ein Kontaktformular, da könnt ihr uns auch schreiben.
Ja, oder so. Uiuiui, okay, gut. bei mir wird's, also Sonntag kommt die Folge raus, Sonntag den 18. Und es wird irgendwann zwischen dem 20. und 24. machbar sein für mich. Das heißt, dass ihr schon mal wisst, eine ungefähre Zeitvorgabe.
Ach so, gilt auch für Männer. Du würdest dich auch für einen Rein- und Raus-Liebhaber... Naja, das ist ein Experiment, das musst du schon. Also keine Komfortzone hier.
Nee, deswegen. Also wenn es anfängt zu kribbeln, aus Erregung und aus Angst, dann ist das wohl eine ganz gute Sache, gerade für so ein Sexperiment. Ein guter Rahmen.
Mhm.
Ja, 20. bis 23. muss ich nur mal korrigieren. Irgendwann zwischen dem 20. und 23.8. Also blockt euren Kalender, Männer, und ich will zahlreiche Bewerbungen haben.
Oh, Bitches. Ja. Kriegst du.
Okay. Eieiei, wir bringen uns aber auch hier immer wieder in Bredouillen.
Ja, Schwitzehände einprogrammiert.
Ja, okay. Gut, haben wir das.
Dann gibt's nur noch eins zu erledigen hier. Ich hab Bock. Es wiegt schwer in meiner Brust. Was könnte es sein, außer Titten auf den Tisch? Es wird Zeit für Titten auf den Tisch.
Ja.
Ich habe Lust auf unangenehme Fragen.
Ja. Wir waren noch gar nicht so unangenehm zueinander wieder. Wir müssen uns jetzt. Hast du eine Frage, die mich so richtig in die Ecke drängt?
Wir sind viel zu lieblich heute. Was ist viel los zu lieb. Mit uns?
On your knees, bitch.
On your knees, bitch.
Ich möchte zu dem Titel dieser Folge etwas sagen. Also, on your knees, bitch. Bevor die Leute ankommen und die Feministen sich beschweren, oh, jetzt habt ihr das aber so richtig männliches, weibliches Hierarchiegefälle gemacht. Ich sag Bitch zu jedem menschlichen Wesen und manchmal auch zu Tieren. Hat für mich und keine Geschlechtertrennung. Und aho. Also mein bester Freund zum Beispiel ist seit Ewigkeiten meine Bitch. Und dementsprechend beschwert euch bitte nicht. Also beschwert euch doch,
und
aber
nein,
bei Jones.
Bitch hat keine inhärente Bedeutung, die für die ganze Welt gleich ist.
Richtig.
Nur für die Vorsorge.
So, meine Freunde sind auch meine Bitches.
Ja. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich. Also meine Frage an dich geht genau in die Richtung.
Oh.
Darf ich sie als erster stellen?
Ja.
Jackson, ich habe eine Frage an dich.
Was ist denn deine Frage?
Welchen Glaubenssatz hast du? Was glaubst du authentisch, das alle Feministen anpissen würde.
Oh Gott, ja.
Da muss man mal drüber nachdenken.
Boah.
Wovon bist du überzeugt, dass alle Feministinnen richtig krass anpissen würde?
Geil, I love it, okay. boah, wovon bin ich überzeugt? Ja, okay, ich hab's. Oh, ich hab's. Aha.
Okay.
Also, zum Thema Aktivismus. Sprich, Leute, die aktiv für ein Thema einstehen, bei Demos auftreten und so weiter, Sichtbarkeit schaffen wollen und ein Thema in den Fokus rücken wollen, damit Veränderung passieren kann. Ich glaube, dass sich immer Randgruppen bei jeder Form von Aktivismus entwickeln, das heißt Extreme. Und da haben wir die extremen Feministinnen. Und ich glaube, dass während die glauben, dass die voll gute Sachen anrichten in dieser Welt, machen die das Problem zu einem größeren Problem. Ich glaube, dass immer nur die Mittelgruppe in einer Aktivismusbewegung Fortschritt bringt und dass das eine Extrem sowie das andere, das heißt die Chauvis, die sagen scheiß Frauen und die Feministen, die sagen scheiß Männer, ich habe schon so viele scheiß Erfahrungen mit Männern gemacht, ich hasse die alle. Oder auch die, die sagen, weißt du, ich habe per se nichts gegen Männer, aber.
Aber.
und grundsätzlich, die Sache ist, ich glaube, und das darf so richtig anpissen, viele stellen sich jetzt so eine Hardcore-Lesbe mit kurzen Haaren vor, die sich die Achseln seit 5 Jahren nicht rasiert hat. Und ich gehe weitaus weiter als das, wenn ich sage extreme Feministin. Das heißt, für mich gehören noch einige andere dazu. Und zwar ganz viele Menschen, die im Außen leben, weil es im Innen zu unangenehm ist. Also die mit sich selbst so viele Probleme haben, wo sie nicht hinschauen wollen, dass sie sich auf das Außen beziehen und anfangen, draußen Terz zu machen. Boah. Und da sind sogar Freunde von mir mit dabei. Und wenn ich so richtig ehrlich bin und noch so richtig Ärger schüren soll, dann halte ich meine Ex-Freundin für eine von denen.
Boah. Und sie ist Tisch! Wir haben uns noch nie besser verstanden. Ja. Das soll Krieg des Sexes 2 werden. Ich habe dich noch nie so geliebt wie heute. Titten auf den Tisch.
Ach ja.
Oh. Jesus.
Boah. Ja. Jetzt habe ich einen rausgeledert. Boah, das wird Hate geben. Ja.
Das war real und rough, weißt du?
Ja.
Ja, da können Leute sich dran orientieren. Das ist der Vorteil von einer gesprochenen Wahrheit. Einer hasst dich, einer liebt dich, aber immerhin gibst du eine Richtung.
Ja. Eieiei, so.
Alter.
Gut, ja. War eine gute Frage. So, ich habe auch eine Frage für dich.
Du Teufel, verdammter Teufel.
Okay. Ja. Wie kann die Frauen Persönlichkeitsentwicklungsreisen machen? Frauenfeindliche so. Fotze.
Fotze. Was bringt die denen nur bei?
Ja. Freunde, für mich geht's ums Sein. Für mich geht's nicht um weiblich und männlich. Weiblich und männlich ist für mich individuelles Ego-Gewichse. Im Kern sind wir alle gleich. Und das zu verstehen und das zu fühlen, bringt Frieden und Heilung. Und deswegen kann ich mich in diesen Feminismuskampf gar nicht reinschmeißen, weil er ein Extrem darstellt.
Mann, immer mehr. Ja. Hör immer auf mehr. Zu reden, ich verliebe mich.
Habe ich einen Punkt auf der Skala gewonnen?
Ja, ja, die To-Do-Liste, du arbeitest dir die Negativpunkte ab. Vom Thema von letzter Woche. Ja. Fuck. Ja.
Okay, gut.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich steh breitbeinig wie ein echter Mann und stelle mich jetzt deiner Frage.
Okay. Du erinnerst dich an das Gespräch, was wir letzte Woche hatten, als wir über Dominanz gesprochen haben in Beziehung und in Trennung.
Oh, Jesus. Aha. Ja, das erinnere ich mich sehr gut.
Okay, Jones, hältst du dich für dominant in Beziehungen?
Okay, hältst du dich? Die Frage ist so formuliert, als hättest du eine Meinung dazu, die gegenteilige ist von der, die ich sage.
Ich wollte erst sagen, bist du, aber dann dachte ich, das ist ja eh nur deine Wahrnehmung. Und dann habe ich gedacht, ich relativiere es.
Ich bin in Beziehungen weniger dominant als in meinem Arbeitsleben.
Ich meine grundsätzlich zwischenmenschliche Beziehungen.
Ob ich dominant bin in zwischenmenschlichen Beziehungen generell?
Ja.
Wenn ich alleine bin, in meinem Kopf bin ich dominanter. Wenn ich in Kontakt mit Menschen bin, bin ich mehr auf das Gemeinsame aus.
Und bist du dominant?
Ja.
Ja.
Und ich bin neugierig, was dein Gedanke gerade ist. Ich bin offen dafür. Ich bin neugierig, ja.
Ja. Du hast mich ja letzte Woche damit konfrontiert und mir den Spiegel vorgehalten. Und ich habe ja im ersten Moment war da für mich Unverständnis, weil ich nicht verstanden habe, wie ich in der Streitsituation gleichzeitig devot und gleichzeitig dominant sein kann. Und je mehr das die Zeit so vergangen und das so in mir eingesickert ist, habe ich so diesen, wollte ich die Chance ergreifen, selbstentwicklungs- und persönlichkeitsentwicklungstechnisch und mir das annehmen und sagen, ja, stimmt aber eigentlich, das ist schon irgendwo ein Dominanzverhalten. Und als ich die Situation nach der Folge und explizit auch beim Hören nochmal in meinem Kopf durchgespielt habe, habe ich festgestellt, nee, in meiner Welt war da wirklich keinerlei Dominanz in der Streitsituation. Und dann hab ich so auf die Beziehung zurückgeschaut und habe gedacht, okay, auch da tatsächlich nicht viel, weil eine der Mangel der Beziehung, beziehungsweise eine der Sachen, die ich jetzt kritisieren würde, beziehungsweise wo ich sage, die sind nicht so super gelaufen, ist, dass das Dominanzgefälle genau andersrum war. Und als ich dann mich getrennt habe, war ich dann auf jeden Fall dominant, also richtig dominant in dem Moment. Und gleichzeitig war ich ja die aktive Person, also die sich getrennt hat. Das heißt, wenn ich mich trenne und ich bin die aktive Person und ich bin nicht dominant, wie selbstbestimmt ist das dann? Und da ist mir aufgefallen, okay, also es war schön reinzugucken und ich behalte es im Auge. Und in meiner Beziehung mit Nils zum Beispiel habe ich durchaus Dominanz. Und gleichzeitig habe ich, als wir darüber gesprochen haben, an der Art und Weise, wie du mir diesen Spiegel vorgehalten hast, ein totales Dominanzverhalten bei dir entdeckt und gedacht, das ist interessant, weil wir uns in dem Moment beide gegenseitig gespiegelt haben. Und
Ja. Wir haben uns gespiegelt.
Ja.
Das ist auch oftmals, ich glaube, wir sind beide zwei Personen, die Potenzial zur Projektion haben. Die Dinge an anderen ablehnen, weil sie ein Teil von ihnen selber sind.
Ja, durchaus.
Und ich lehne deine Dominanz genauso ab wie meine und wir haben sie.
Ja.
Und ich hatte ein paar, also gerade mit deiner Beziehung zum Beispiel, das waren ein paar unausgesprochene Dinge, die mir einfach aufgefallen sind. Zum Beispiel, dass es in meiner Welt ein absolutes No-Go ist, eine Beziehung zu haben und ein Coaching-Verhältnis. Was implizit damit zu tun hat, dass du im Coaching-Verhältnis weiter oder mehr eine andere Person dominierst. Und definitiv war deine Partnerin so submissiv, dass du richtig krass dominant warst, auch wenn du nicht dominant sein wolltest.
Ja, das ist ja der Witz gewesen, weil im Endeffekt war es so, dass der Boden gesät wurde, dadurch, dass wir in dem Coaching-Verhältnis so dominant waren, dass es in den anderen Bereichen genau andersrum war und insbesondere in der Öffentlichkeit. Und es haben mir mehrere Leute gesagt, boah, du stehst aber ordentlich unter Pantoffel in der Beziehung. Und ich war so, hä, gar nicht, weil ich habe doch voll oft die dominante Haltung, aber die war nicht in der Beziehung, sondern die war in der Coaching-Beziehung.
Also, okay, ist ja, wir müssen es ja nicht, um auf die Frage zu mir wieder zurückzukommen.
Ja.
Ich war früher wesentlich dominanter und aus heutiger Sicht weiß ich, dass meine Dominanz eine extreme Unsicherheit war. Jeder Chef, jeder Vorgesetzte oder jeder, für den ich gearbeitet habe, der irgendwas von mir wollte, hatte ich grundsätzlich das Problem damit, dass ich dachte, der will mich ausnutzen oder anpimmeln oder irgendwie dominieren. Und meine Antwort dazu war, ich dominiere dich einfach fetter zurück.
Ja.
Und das, ich finde, ich will es nicht als Problem labeln, weil eine gewisse Dominanz hat Vorteile, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es darum geht, in einer Gruppe die Führung zu übernehmen und so weiter. Ich will es nicht verteufeln. Aber es gibt halt eine authentische Dominanz. Das ist so dieses, okay, ich trage Verantwortung. Und es gibt die Dominanz von, ich bin unsicher und ich schlage um mich.
Ja.
Und Ich bin da nicht lupenrein, definitiv nicht. Und ich bin oft dominant, wenn ich nicht weiß, wo ich in der Situation stehe. Dann bin ich dominant und nehme den großen Hammer und hau jedem eine rein.
Ja.
Und ich habe gleichzeitig in meinen Therapien, in meiner Gestalttherapie immer mehr die Gnade gelernt, eine Situation oder einen anderen Menschen mehr für sein Leid als für seine schlechte Aussage oder in meiner Welt falsche Aussage zu dominieren. und mehr zu akzeptieren, dass seine Welt ist und meine Welt, und umso weniger dominant musste ich sein, weil für wen, welche Front muss ich verteidigen, wenn es keine Front gibt, wenn es keine Reibungsfläche gibt überhaupt.
Ja.
Und deshalb habe ich so ein bisschen gezögert, weil ich muss in Beziehungen zum Beispiel, in Teams, ich muss nicht dominant sein, ich kann. Und ich genieße es voll oft, einfach nicht dominant zu sein tatsächlich.
Ja.
Und ich habe schon viele Frauen gehabt, und ich glaube auch, meine letzte Beziehung war eine davon, wo eine Frau von mir wollte, dass ich mehr dominant bin. Oder wo meine Nicht-Dominant-Sein und mein, ich lasse es fließen, eher dazu geführt hat, dass eine Frau nicht den Mann gefunden hat, den sie gerne gehabt hätte.
Mhm.
Und dementsprechend, ich habe mit meiner falschen Dominanz früher viel Scheiße angefangen. Ich habe Leuten die Fresse eingeschlagen. Ich habe mir einen Daumen gespalten, weil ich jemandem ein Glas ins Gesicht gehauen habe. Und das ist für mich immer noch eine Grenzverhandlung. Wann bin ich authentisch dominant und wann bin ich unsicher dominant? Und das ist nicht vorbei. Und manchmal stehe ich zwischendrin und tue nichts von beiden wirklich, was oft dann gerade in der Beziehung, in meiner Ex-Beziehung, als Schwäche, als Unentschiedenheit wahrgenommen wird. Das ist die authentischste Aussage, die ich dazu geben kann, zu dieser Frage.
Ja, finde ich richtig gut. Fand ich sehr, sehr ausgeprägt beantwortet.
Ja.
Oh, haben wir aber Titten auf den Tisch gehauen, wa?
Das waren Titten. Das waren echt Titten auf dem Tisch.
Ja, die Nippel vibrieren immer noch.
Brrr. Ja, cool. Also, Bitches, würde ich sagen. Wir machen hier einen Take-Off.
Mhm.
Schaut vorbei auf Instagram, auf Patreon, auf Facebook, www.reinundraus.com. Mein Gott, wir fahren die richtige Werbefront auf hier.
Ja, voll.
Ja. Also, wir haben Großes vor. Das Ding wächst wie eine Rakete.
Ja.
Wer mitfliegen will, jetzt wird die Zeit,
jetzt um Bord
zu gehen.
Ja. Ja, dann viel Spaß nächste Woche mit Jones. Ich bin dann mal raus.
Ja, Männergesundheit. Nächste Woche Sonntag, Männergesundheit. Dr. Jones packt aus.
Ja, und dann
und,
haben wir für die
Raufrage. Frauen haben wirklich was zu lernen, Frauen. Ja. Hört auch zu. Ja. So, jetzt du.
Achso, und in der darauffolgenden Folge haben wir eine Überraschung. Aber mehr sagen wir
Jesus.
Noch nicht.
Jesus.
Uiuiuiui. Schon wieder. So viele Überraschungen.
Überraschung. Ja, wir werden immer besser. Cool.
Gut.
Also, Bitches.
Dann fahre ich jetzt mal nach Lörrach.
Lörrach. Viel Spaß und bis nächste Woche.